Nun kommen wir zu weiteren Versen aus dem Hebräerbrief. Und zwar Kapitel 5, 1 bis 10. Bei anderen ist das bereits schon der vierte Vers von Kapitel 5, je nachdem, die Aufteilung ist in der Bibel in den Ausgaben unterschiedlich. Es fängt dort so an: Ein jeglicher hoher Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf dass er opfere Gaben und Opfer für die Sünden. Der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, die weil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Darum muss er auch, gleich wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott, gleich wie Aaron. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen, und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Melchisedek taucht ja bereits schon zur Zeit Abrahams auf. Als nämlich Abraham von der Schlacht gegen die Könige, die Sodom und Gomorra überfallen haben, zurückkehrt, denn diese hatten ja seinen Neffen Lot mitgeschleppt, mit Frau und Kind und Familie, und die wollte er befreien und hat sie durch des Herrn Gnade mit seinen wenigen Menschen, 318 im Hause, befreien können. Auf dem Rückweg, als er wieder nach Hause kam, 1. Mose 14, begegnet ihm, als er zunächst ins Königstal kam und dem König vom Sodom begegnen wollte, begegnet ihm Melchisedek, der König von Salem. Dieser trug Brot und Wein hervor und er war ein Priester Gottes des Höchsten. In diesem 18. Vers von 1. Mose 14 wird schon zusammengefasst, wer Jesus Christus ist, was er tun wollte und getan hat. Melchisedek heißt ja übersetzt König der Gerechtigkeit und Salem Frieden. Es ist ein König der Gerechtigkeit und des Friedens. Beides vereinigt er in sich, beides richtet er in sich auf. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat Jesus Christus durch sein eigenes Opfer bewirkt. Und er ist der König des Friedens, indem er Frieden machte durch sein Blut an seinem Kreuz für alle, die an ihn glauben. Und wenn er wiederkommt als König aller Könige, ist er auch der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Und hier steht in dem 18. Vers, wie er diese Gerechtigkeit bewirken wird und den Frieden herstellen wird, nämlich Brot und Wein. Und wir haben sofort die Gedanken an das Abendmahl. Brot und Wein, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Nehmt es zu euch, für euch gebrochen, für euch vergossen. Ich muss geopfert werden für euch. Mein Blut muss für euch vergossen werden. Zur Vergebung der Sünden. Er kam mit Brot und Wein. Ein Priester Gottes, und hier wird der hohe Priester bereits alles in einem Verse schon angesprochen. König, Gerechtigkeit, Frieden, Opfer am Kreuz, Priester, Gottes des Allerhöchsten. Du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das Gespräch im Hebräerbrief ist ja immer noch ein Diskussionsgespräch zwischen den Juden, die nun gläubig geworden sind an Jesus Christus, und denen, die noch zurückhaltend sind und im alttestamentlichen Gottesdienst verhaftet bleiben wollen, Furcht haben, einen falschen Weg zu gehen, so wie wir es auch im Film gesehen haben, Dinge nicht mehr fortzuführen, in der Annahme, sie sind jetzt nicht mehr nötig oder unbrauchbar. Aber sie sollten ja lernen, die an Jesus Christus glauben, es geht nicht um die Frage von unnötig und unbrauchbar, sondern von Weiterführung, von Vervollkommnung. Und auch in diesem Sinne wird dieser Abschnitt behandelt. Ist Jesus wirklich vergleichbar mit einem hohen Priester? Hat er die Merkmale eines hohen Priesters? Denn wir wissen doch, so könnten Sie sagen, was ein hoher Priester alles sein musste, was er tun musste, hat es denn dieser auch getan, dass er unser hoher Priester sein könne? Jesus Christus, der vom himmlischen Vater gekommen ist, aus dem Himmel auf diese Erde, kam nicht nur dem Namen nach als hoher Priester in diese Welt, sondern mit der Bereitschaft, die Praxis eines hohen Priesters zu vollführen, die Menschen mit Gott zu versöhnen, den Priesterdienst zu versehen. In Johannes 10 sagt es der Herr ja auch von seiner Sendung her, dass er nicht nur eingesetzt ist, um hier als hoher Priester zu fungieren, sondern, also namentlich, sondern auch vom Wesen und von der Arbeit her. Vers 17, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse. Also ich arbeite auch als hoher Priester, damit ich es dann wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Und dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Nicht nur dem Namen nach hoher Priester zu sein, sondern auch der Arbeit nach hoher Priester zu sein, die wahre Versöhnung zwischen Gott und den Menschen zu vollführen. Jesus Christus erfüllte durch seinen Wandel im Leib, er kam also Gottes Sohn in das Fleisch, in einen Leib, der mit unseren Schwachheiten mitleiden konnte, und erfüllte mit dem Opfer des Leibes, indem er ja mittels des Leibes jeder Versuchung widerstand, mittels des Leibes, nicht mittels des Geistes, sondern des Leibes, jeder Versuchung widerstand und das Blut des Leibes auf den Altar gab, erfüllte er alle Anforderungen, die man hat an einen hohen Priester im Tempel Gottes. Der hohe Priester sollte also mitfühlen können, er sollte Verständnis haben für die er opfert, und er sollte Blut darreichen zur Versöhnung und sollte stellvertretend bitten für das Volk, vergib ihnen, reinige sie. All das hat Jesus dadurch, dass er also im Fleische war, mitfühlen konnte, seinen Leib zum Opfer brachte, sein Blut vergoss, hat er erfüllt. Wir wollen mal einige Aufgaben des hohen Priesters im Detail nachschauen, erst 2. Mose 28, und den Vergleich suchen, ob Jesus Christus dies auch erfüllt hat. In den heiligen Gewändern, die der hohe Priester tragen musste, da gehörten ja Schild und Spangen und vieles andere mit hinein. In diesen heiligen Gewändern wurde der Auftrag des hohen Priesters erfüllt. Und darin spiegelt sich also auch die Beauftragung, was zu tun ist, wieder. 2. Mose 28, Vers 12. du sollst auf die Schulterstücke des Leibrocks heften. Vorher steht ja, das sollst du tun durch die Steinschneider, die da Siegel graben, dass sie mit Gold umher eingefasst werden, also die Namen des Volkes Israel, der Kinder Israel, sollten dort auf jeden Stein 6 Namen nach der Ordnung ihres Alters, so steht es in Vers 10, eingraviert werden. Und du sollst sie auf die Schulterstücke des Leibrockes heften, dass es Steine seien zum Gedächtnis für die Kinder Israel, dass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn zum Gedächtnis. Vers 29, so soll Aaron die Namen der Kinder Israels tragen, in dem Amtsschild auf seinem Herzen, das hatte er auch, da waren die Steine, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor dem Herrn alle Zeit. Einmal also auf der Schulter 2 Steine und im Brustschild 12 Steine. In die 2 Onyxsteine also waren jeweils 6 Namen der Stämme Israels eingegraben. Die Last des Volkes lag auf seinen Schultern. Und so lesen wir es ja auch in Jesaja 53, dass die Lasten auf Jesus Christus, unsere Lasten auf ihn geworfen wurden. Aaron, der hohe Priester, trage sie zum Gedächtnis vor den Herrn. Diese Steine sind auch kompatibel mit den Steinen des himmlischen Jerusalems. Man kann das vergleichen. Dort werden genauso 12 Edelsteine als Grundsteine bezeichnet. Hier spiegelt sich also die Herrlichkeit Gottes jeweils wieder. In die Steine sollt ihr gegraben sein. Die Hoffnung der Vergebung für Israel und für alle Menschen soll vorhanden sein. Der hohe Priester muss diese Hoffnung mit seinem Opfer erfüllen, damit sie dann nachher auch im himmlischen Jerusalem in der Herrlichkeit des Glanzes der Steine Gottes wandeln können. Das ist schon diese große Brücke vom ersten hohen Priester bis zum letzten hohen Priester. Und die Erfüllung schrittweise bis zur vollkommenen Erfüllung, dass man mitten unter dem Glanz Gottes den Steinen wandeln kann. Das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 21, Abvers 19, die Beschreibung der herrlichen Edelsteine. Und hier war das genauso, die der hohe Priester tragen musste. Also auf dem und in dem Brustschild hatte er auch 12 Steine, jeweils für die 12 Stämme Israels, die er auf seinem Herzen tragen musste. Auf dem Herzen tragen musste. Herz, Sinnbild von Sitz des Willens, der Liebe, der Geborgenheit, was wir alles mit Herz in Verbindung bringen. So sind wir auch auf das Herz Christi gelegt. Und Gott spricht zu den Menschen, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich habe dich lieb, so haben wir es heute Morgen gelesen, aufs Herz. Das heißt, eine so wichtige Stellvertretung sollte Jesus Christus einnehmen, die nicht nur ein Akt der Versöhnung nebenbei ist, sondern einer tiefen Verbindlichkeit von Herz zu Herz. Und die Lasten unserer Sünden sollten auf seine Schultern gelegt werden, dass er sie hinwegtrug am Kreuz auf Golgatha und somit dadurch auch die wirkliche Herrschaft auf seine Schultern gelegt wird, nämlich die göttliche Herrschaft für alle, für die 12 Stämme Israels und für uns. Die Herrschaft wurde dem Satan weggenommen, die wahre Herrschaft liegt auf seinen Schultern. Wir merken also immer wieder die geistlichen Brücken, die dort geschlagen werden. Und das wird besprochen im Hebräerbrief. Merkt ihr, es ist ein hoher Priester. Es ist der hohe Priester. Ihr könnt euch ihm anvertrauen. Diese Stellvertretung des hohen Priesters sollte also allen gelten. Allen, dem ganzen Volk und somit in Jesus Christus allen Menschen. Darum heißt es ja, vom Herrn, und er hat gesagt, wenn ich erhöht werde, Johannes 12, Vers 32, von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Alle zu mir. Die Herrschaft und zu die Last zunächst und dann die Herrschaft liegt auf meiner Schulter. Brustschild, alle in meinem Herzen. Ich will sie alle zu mir ziehen. Hebräer 2,9 haben wir ja gelesen, auf dass er für alle den Tod schmeckte. Für alle. Die Erweiterung des Amtes des Hohen Priesters, aber in der Deckungsgleichheit der Abläufe. Aber erweitert. Nicht Tierblut, sondern das eigene Blut des Hohen Priesters. Jesus brachte das Gedächtnis aller Menschen vor den Thron Gottes, so wie Aaron, der erste hohe Priester, das Gedächtnis an die 12 Stämme Israels vor Gott brachte, in die Stiftshütte. Herr, gedenke an dein Volk. Ich bringe die Lasten des Volkes vor dein Angesicht. Bitte vergib ihnen die Schuld. So brachte Jesus Christus das Gedächtnis aller Menschen vor den Thron Gottes, damit er sich aller erbarme. So lesen wir es auch in Römer 11. Wir haben da einige Verse schon gelesen im Blick auf die Verheißung für das Volk Israel, was ihnen alles zugesagt ist und gehört. Aber sie haben dennoch, trotz der ganzen Zusagen, den Messias nicht gleich erkennen können, dass sie nicht aus dem Gesetzesstand, so will ich das jetzt mal betonen, zu dem Königreich kommen, sondern sie sollten aus dem Gnadenstand zu dem Königreich kommen. Sprich also über Golgatha. Und darum heißt es hier in dem Vers 32, Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Zuvor wird ja diskutiert darum, dass sie plötzlich den Messias nicht erkennen, aber die Heiden haben es erkannt. Ich lese mal die Verse davor. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie nach wie vor Geliebte um der Väter willen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr einst habt geglaubt, nicht geglaubt an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben. Also hier erklärt sich auch, wenn manch einer noch die Frage hat, warum Israel denn blind ist. Hier steht es. Durch ihren Unglauben habt ihr Glauben bekommen. Andersrum gesagt, hätten sie geglaubt, hättet ihr keinen gekriegt. So einfach ist die Formel. Also die Heidenchristen sollen sehr dankbar sein, dass Israel noch zum Teil blind ist, damit das Evangelium zu ihnen gelangt ist. Gott hat das so gemacht, ihr dürft jetzt das nicht sehen, dass Jesus der Messias ist, weil die anderen erst eingeholt werden sollen. Sie sollen das erfahren. Also durch ihren Unglauben ist euch Barmherzigkeit widerfahren, dass ihr glaubt. So haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch einst Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle beschlossen unter dem Unglauben, damit er sich alle erbarme. Also keiner soll aus dem Stand des Gesetzes in das Reich Gottes kommen, sondern alle aus dem Stand der Gnade. Und somit muss auch Israel zurückgeführt werden in die Haltung, in die Willigkeit, Gnade anzunehmen. Das ist ein Prozess. Wir haben ja in diesen Tagen schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, von den Dingen, die wir gewöhnt sind, abzulassen. Wir vervollkommnen sie sogar und sagen, nur so und nicht anders. Das kann man im Hausfrauengespräch merken, wenn es um Waschpulver geht. Dann hat eine Waschpulver ausprobiert, nur das und keins anderes. Ja, das wird so vervollkommnet und so absolut gesetzt, dass alles andere dagegen schlecht ist. So neigen wir, dass es vielleicht noch eine Entwicklung geben könnte, wo was Besseres rauskommt, halten wir nicht für möglich. Besseres kann es nicht geben. Das ist das Beste, nicht? Und das verteidigt man vor den Menschen bis aufs Letzte. Man gibt nicht klein bei. Und so ist das auch schwierig für das Volk Israel, jetzt von dem, wo sie sich so eingearbeitet haben, will ich mal sagen, in das Gesetz, lösen zu lassen und willig zu werden, auf das Bessere zu schauen. alle sollen aus dem Stand der Gnade in das Reich kommen. Jesus brachte also dieses Gedächtnis aller Menschen vor den Thron Gottes, damit er sich aller erbarme. In dem Amtsschild, von dem wir schon ein wenig gelesen haben, in Vers 29, dass der Hohepriester auf der Brust trug, 12 Steine darin, jeder Stein mit dem Namen eines Stammes Israel versehen, da war das Licht und Recht drin, Urim und Tummim. Ich sage gleich noch was dazu. Das Licht, das Recht, das heißt doch, darin die verbindlichen Aussagen und Anweisungen des Herrn. Auf der Schulter wurde also die Last des Volkes getragen, für das Volk und vor den Thron Gottes gebracht. In dem Brustschild waren die Anweisungen für alle, für das Volk, Licht und Recht. Ein Beispiel soll dafür Pate stehen. Als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft kam, mussten ja die einzelnen Stämme nachweisen, so wie sie auch heute nachweisen müssen, wenn sie aus Nordindien oder China kommen, dass sie wirklich zu einem Stamm gehören. Wie könnt ihr das nachweisen? Sonst, wenn ihr es nicht nachweisen könnt, dann könnt ihr nicht einwandern nach Israel. Und so war es bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft auch, bei der Priesterschaft. Ihr müsst nachweisen, dass ihr von dem Priestergeschlecht seid. Könnt ihr das nachweisen? Ja oder nein? Wenn ja, gut, dann dürft ihr mit dienen. Wenn nein, dann nicht. So, in Esra 2 ging es einigen so, die Kinder Habaja, die Kinder Hakkots, die Kinder Barzillai, die waren ja alle aus dem Priestergeschlecht, der aus den Töchtern Barzillais, des Gileaditas eine Frau nahm und ward unter ihrem Namen genannt. Vers 62 im zweiten Kapitel, die suchten ihr Geburtsregister und sie fanden es nicht. Darum wurden sie untüchtig geachtet zum Priestertum. Man konnte sie also nicht zulassen. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen von dem Hochheiligen, von den Opfern, bis ein Priester wieder aufstände mit dem Licht und Recht, mit diesem Brustschild, aus dem heraus die Anweisungen Gottes gegeben werden und die Bestätigung, was zu tun ist. So fragte man dann in Israel oft den Herrn, was ist da dein Wille? Und dann leuchteten die Steine mit den Buchstaben auf und Gott verkündigte seinen Willen, das heißt Licht und Recht. Somit trug also der hohe Priester die Schulterstücke, die Last des Volkes vor das Angesicht Gottes zur Versöhnung und zugleich nahm er auch die Order, die Aufgaben, die Anweisungen Gottes entgegen für alle. Und all das verbindet sich in Jesus Christus. Er trug die Schuld der gesamten Menschheit und er nahm die Anweisung für die gesamte Menschheit entgegen. Darum zuletzt hat Gott geredet durch seinen Sohn. Wer ihn hört, der hört Gott. Wer ihn hat, hat das Leben. Ohne Christus keine Anweisung Gottes. Ganz im Sinne des hohen Priesters. Und es steht auch geschrieben, 2. Mose 28, dass dieses Brustschild nicht nur locker wie eine Kette um den Hals und am Körper hängen sollte, sondern fest auf der Brust. Fest. Nicht nur mal etwas weiter entfernt, etwas näher entfernt, ja, sondern immer gleichbleibend. Feste Maßstäbe, fest für alle, feste Liebe, Liebe, konstantes Wesen, ja, fest. Das wurde also ausdrücklich gesagt. Und Jesus Christus ist beständig in seiner Liebe. Das lesen wir in 1. Korinther 13. Sie hofft alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Fest. Sie hört nimmer auf. Fest. Erfüllung des Aufgabenbestandes des hohen Priesters. Das sollte also das gläubig gewordene Israel verstehen. Aaron sollte das Amt der Kinder Israel alle Wege vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen, Vers 30 in 2. Mose 28. Der hohe Priester und darum auch fest auf dem Herzen sollte sich ja ganz, nicht nur teilweise, ganz mit den Anliegen des Volkes identifizieren können und darüber Gottes Antwort erfragen. Nicht nur, ich sage es mal so menschlich, ein Geschäft nebenbei, sondern ein Fulltime-Job, ganz identifizieren mit den Sorgen und Fragen der Menschen, um auch gültige Antworten für alle zu geben. Deswegen sind wir ganz geborgen in Jesus. Es bleibt nichts außen vor. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ganz, ja. Das sollte der alttestamentliche Hohepriester tun. Und das tat Jesus Christus auch für uns. Wir sehen auch in dieser Fragestellung des Apostel Paulus in Römer 8, Vers 34, wo er sagt, wer will denn hier jetzt noch verdammen? Hier ist die Deckungsgleichheit mit dem hohen Priester zu finden. Christus ist hier, der gestorben ist, welcher sitzt zur Rechten und vertritt uns. Er hat sich unser aller Belange angenommen und er gibt uns alle Antworten auf unsere Fragen. Wer könnte jetzt noch verdammen? Es bleibt nichts übrig, keine Sache, der er sich nicht angenommen hätte, gleich wie Aaron sich aller Dinge des Volkes annehmen musste. Ein drittes, 2. Mose 28, 31 bis 35, ein Purpurgewand sollte angezogen werden. Das zeigt die Gerichtsbarkeit Gottes über den Sünder. Der hohe Priester trug die Missetat des Volkes in das Heilige, damit das Volk versöhnt würde in dem Heiligen durch das Blut des unschuldigen Lammes. Es musste ein Lamm ohne Fehler sein. Man durfte nicht irgendein Tier opfern, sondern ein Lamm ohne Fehler, ein Tier ohne Fehler musste geopfert werden, also unschuldiges Blut. Und Jesus Christus trug für uns auch stellvertretend das Gericht über die Sünder. Also Purpurgewand heißt die Gerichtsbarkeit Gottes über den Sünder. Der Sünder ist schuldig. Er muss gerichtet werden. Das war dieses Schild oder das Merkmal dafür. Der hohe Priester ging mit der Schuld des Volkes ins Allerheiligste. Du musst gerichtet werden. Das Gericht Gottes kommt über dich. Und nun das Blut zur Versöhnung. Jesaja 53, 4. Jesus trug unsere Sündenkrankheit und Schmerzen. Die Strafe, die Gerichtsbarkeit Gottes lag auf ihm, ist über ihn ausgeschüttet worden. Und weil die Gerichtsbarkeit Gottes da war, musste jetzt etwas Versöhnliches getan werden, nämlich Versöhnungsblut fließen. Johannes 1,29 lesen wir da mal im Zusammenhang dieser Ausführungen. Johannes 1,29. Am anderen Tag sieht Johannes der Täufer Jesum kommen und spricht ganz gezielt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Siehe Gottes Lamm. Gottes Gerichtsbarkeit ausgeschüttet über den Sünden, der Sünder. Jesus trug diese Last. Das ist Gottes Lamm. Er gibt sich zur Versöhnung. Prophetisches Wort durch Johannes den Täufer. Er hatte Golgatha noch nicht miterlebt. Er redete durch den Geist Gottes. Er konnte das ja nicht sehen. Er konnte auch noch nicht deutlich machen, das ist der hohe Priester. Er sprach durch den Geist Gottes, siehe, das ist Gottes Lamm, so wie Petrus sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, durch den Geist Gottes. Er konnte das nicht wissen. Ja. Aber hier diese Ankündigung, das ist eben das Opferlamm. Ein viertes, was der hohe Priester haben musste, in 2. Mose 28, 36 bis 38. Ich lese mal diese Verse. Du sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Golde und darauf ausgraben, wie man Siegel ausgräbt und heilig dem Herrn darauf schreiben. Und sollst heften an eine blaue Schnur vorn an den Hut, auf der Stirn Aarons, dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen ihren Gaben ihrer Heiligung, also was sie dort bringen zum Tempel. Und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Der hohe Priester brachte also die Gaben der Hingabe des Volkes Israel, die Gaben des Opfers vor das Angesicht Gottes. Ihre Gaben sollten geheiligt werden. Darum lasen wir, dass er trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen ihren Gaben. Von Jesus Christus heißt es in Johannes 17, Vers 19, im Blick auf die Gaben, die wir ja selber gar nicht bringen können, dass sie wirklich zur Versöhnung reichen könnten. Das Volk Israel brachte Gaben, was denn? Die Opfertiere, Speisopfer und so weiter. Der hohe Priester nahm es und die stellvertretenden oder ihm dienenden Priester und webten es vor Gott, reichten es da. Wir konnten aber zu dieser vollkommenen Versöhnung keine Gaben bringen. Was tat Jesus deswegen? Genau wie der hohe Priester, um Gaben zu geben, in Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich selbst für sie und gebe mich zu dieser Gabe. Genau wie der Deckungsklang. Der Priester musste die Gaben des Volkes vor Gott bringen zur Versöhnung. Aber weil wir keine Gaben, die im Himmel angenommen werden, bringen konnten, sagt Jesus, ich heilige mich selbst für sie und gebe mich an ihrer Stelle als Gabe hin zur Versöhnung. Ganz wunderbar. 1. Korinther 1,30, er ist uns zur Heiligung gemacht. Fünftens, die leinenen Gewänder, die der hohe Priester anhaben musste. 2. Mose 28, Vers 39. Du sollst auch den engen Rock machen von weißer Leinwand und einen Hut von weißer Leinwand machen und einen gestickten Gürtel. Und den Söhnen Aarons sollst du Röcke, Gürtel, Hauben machen, die herrlich und schön sein. Und sollst sie deinem Bruder Aaron samt seinen Söhnen anziehen und sollst sie salben und ihre Hände füllen und sie weihen, dass sie meine Priester seien. Und sollst ihnen leinene Beinkleider machen, zu bedecken die Blöße des Fleisches von den Lenden bis an die Hüften. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, dass sie dienen in dem Heiligtum, dass sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. Das soll ihm und seinem Samen nach ihm eine ewige Weise sein. Also bekannt unter den Israeliten, dass der hohe Priester so bekleidet sein musste. Als Stellvertreter für das Volk musste der hohe Priester selbst gereinigt sein. Er durfte nicht in unreinen Kleidern vor Gott erscheinen. Dieses Bild der leinenen Kleider war ein Bild der Reinheit. Sie mussten auch bis auf den Boden gehen, damit nicht ihre eigene persönliche Schande gesehen würde. Also Reinigkeit des hohen Priesters wurde verlangt. Darum 3. Mose 9, Vers 7, wo Mose zu Aaron sprach, tritt zum Altar und mache du dein Sündopfer und dein Brandopfer und versöhne dich. Danach erst, wenn du gereinigt bist, mache des Volkes Opfer. Von Jesus Christus heißt es auch als hoher Priester, dass er diese Reinheit besaß. Er konnte sagen in Johannes 8, Vers 46 und fragen, wer unter euch kann mich einer Sünde zeihen? Mit anderen Worten, bin ich nicht der hohe Priester, der euch vertreten kann? in Reinheit. Ich weiß ja, dass ein hoher Priester nur in Reinheit vor das Angesicht Gottes treten kann. Schaut mich an. Kann ich nicht hoher Priester sein? Kann mich jemand einer Sünde zeihen? Nein? Dann darf ich euer hoher Priester sein. Ich bin euer hoher Priester. Ich habe keine Sünde. Und somit war er befähigt, sein Blut, sein Opferblut ins Allerheiligste zu bringen. Er trat vor Gott als der Reine, so wie im Alten Testament der hohe Priester als der Reine vor Gott treten musste. Zuerst Opfer für sich selbst, dann für das Volk. So, nun noch der sechste und dann kommt noch ein letzter Punkt. Zum großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, das ist der Tag der Zudeckung. Kappa, zudecken, Yom, Tag, Yom Kippur. Da musste der hohe Priester für das ganze Volk, nicht nur für den Einzelnen, ins Heilige, ja Allerheiligste gehen. Der hohe Priester war ja auch verantwortlich, im Heiligen mit vor an erster Stelle zu dienen, mit der Unterstützung der Mitpriester. Da kamen täglich Menschen, Einzelne, mit ihren persönlichen Anliegen und der Priester vertrat dieses Anliegen. Aber einmal im Jahr hat der hohe Priester das ganze Volk vertreten müssen, mit Tieropfer im Allerheiligsten. Siebenmal musste der Gnadenstuhl besprengt werden. Das soll, so lesen wir auch in 3. Mose 16 in den Versen 29 bis 34, ein ewiges Recht sein. So, jetzt können wir verstehen im Hebräerbrief die Diskussion, wenn du uns einen anderen hohen Priester vorstellst, muss das kompatibel mit diesem Recht sein. Ewiges Recht. Da ist unsere Versöhnung. Und wir wissen ja, dass die Feinde Israels so etwas ausnutzen, wenn sich ein Volk ganz auf seinen Gott konzentriert und dadurch nicht befähigt ist, den Alltagsstrukturen oder den Feindseligkeiten entgegenzutreten. Es gab in Israel diesen sogenannten Yom Kippur-Krieg. Warum Yom Kippur? Yom Kippur deswegen, weil 90% des Volkes Israel in den Synagogen waren und nur einige wenige Soldaten an den Grenzen Wache hielten. Und da haben die Feinde gesagt, dann werden wir sie überfallen. Und die Ägypter hatten sich aufgebaut an ihrer Grenze und stürmten in den Sinai hinein. Und dann gab es eben den Aufruf in Israel ganz schnell übers Radio, dass jeder hören konnte, wir müssen unser Land verteidigen. Und obwohl nur wenige kommen konnten, also die Armee nicht so schnell aufgerüstet werden konnten, erhielt Israel den Sieg. Und da zogen sogar die Ägypter ihre Schuhe aus, damit sie schneller rennen konnten. Dann hatte man einen Riesenberg von Stiefeln, Soldatenstiefeln, ließen die Panzer stehen und hauten einfach ab. Durch die Furcht Gottes, die da kam. Und Israel ging sogar über den Suezkanal und stand schon vor den Toren Kairos. Am Yom Kippur-Krieg, ja? Das ist der höchste Feiertag in Israel. Und wer das mit beobachtet, der weiß auch, dass 10 Tage lang Buße getan wird, bevor dieser Tag Yom Kippur begangen wird. Gläubige Juden gehen dann ans Wasser, ans Meer, bekennen ihre Sünden aufgrund dessen, dass so wie das Wasser alles wegspült, ihre Sünden versenkt werden im Meer, wo es am tiefsten ist, tun Buße, fasten, beten und erwarten die Versöhnung von Gott. Yom Kippur. Der hohe Priester also hatte die Aufgabe, an diesem Tag für das ganze Volk ins Allerheiligste zu gehen. Das soll ein ewiges Recht sein. Versöhnung des Heiligtums der Priester und des ganzen Volkes. Das Heiligtum soll heilig sein, wo Unheiligkeit reingekommen ist, raus. Die ganze Priesterschaft soll geheiligt sein und das ganze Volk soll geheiligt werden. Von Jesus Christus wissen wir, und da heißt es dann, In Matthäus 20, Vers 28. Des Menschensohn ist gekommen, dass er gebe sein Leben zu einer Erlösung. Und Matthäus 26, in der Einsetzung des Mahles. Das ist mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Für alle. Für alle. Und er ging ein in das himmlische Heiligtum. Das Heiligtum ist heilig. Die Priesterschaft ist heilig. Der hohe Priester. Er hat uns zu Priestern und Königen gemacht. Wir sind heilig. Und alle übrigen Menschen sollen auch heilig sein. Mit diesem einen Opfer. Ja. Also wieder deckungsgleich mit dem Amt des hohen Priesters. Ihr dürft Jesus vertrauen, sollte hier gesagt werden. Und das siebte. Der hohe Priester berief sich nicht selbst in das Amt. Das muss auch noch geklärt werden. Wie ist denn das mit Jesus Christus? Denn wir lesen doch, so sagten die gläubig gewonnenen Juden, dass sich der hohe Priester nicht selber berufen durfte. Hebräer 5,4, niemand nimmt sich selber die Ehre, sondern wird berufen, wie Aaron. Aaron wurde nicht einfach hoher Priester. Er musste berufen werden. 2. Mose 28, 1 lesen wir, Mose sprach, Gott sprach zu Mose, du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne zu dir nehmen aus den Kindern Israels, dass er mein Priester sei, nämlich Aaron und seine Söhne, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Gott selbst berief den Aaron. Mose konnte keinen per Wahl aussuchen. Demokratie, wen wollen wir als hohen Priester haben? Er musste berufen werden. So, das ist noch ein Kriterium. Wenn Jesus der Christus ist, muss das doch auch stimmen. Bei ihm auch zu finden sein, Jesus Christus hat sich auch selber nicht berufen, sondern er ist vom himmlischen Vater berufen worden. In Johannes 5,43 sagt er, ich bin gekommen in meines Vaters Namen. Gekommen in meines Vaters Namen. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich sehe, dass der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Er hat mich berufen. Er hat mich gesandt. Doch wird es auch viele geben, die unter ihrem eigenen Namen kommen und solche, die den Berufenen nicht zuhören, werden dann den Unberufenen anheimfallen. Matthäus 24 haben wir schon gelesen, einige Verse. Es werden viele kommen unter meinem Namen, die sind aber gar nicht berufen. Ihr sollt es nicht glauben. Die also Jesus Christus als den berufenen hohen Priester ablehnen, werden dereinst im Gegenteil oder sagen wir mal wieder besseres Wissen einen annehmen, der sich selbst berufen hat. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43, so ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr dann annehmen. In seinem eigenen Namen, der nicht berufen ist. Merken wir diesen Unterschied? Es musste also ein Berufener sein, um hoher Priester zu sein. Aber wer den Berufen nicht annimmt, der hat keine Alternative mehr. Er wird den Unberufenen annehmen müssen, der in seinem eigenen Namen kommt und nicht berufen wurde. Jesus hat also hier auch bewiesen, dass er sich nicht selber berufen hat, sondern ein Berufener des himmlischen Vaters ist, so wie wir es im Psalm 2 gelesen haben, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ich habe dich berufen, Menschensohn, in Maria. Und Psalm 110, Vers 4, du bist mein Priester, ich habe dich berufen nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus ist berufen. Ein Nichtberufener könnte nicht hoher Priester sein. Sein Opfer als hoher Priester für uns in der Fürsprache war also sein Opfer, was er brachte, Gebet, Flehen, starkes Geschrei mit Tränen über diese große Not, die wir selber hatten. Die wurde ausgerufen gleicherweise damit. So wie die Aussätzigen ausrufen mussten, unrein, unrein. Und je näher ein anderer auf ihn zukam, desto lauter mussten sie schreien. Sie mussten ihre Sünde herausschreien, sie mussten ihre Krankheit herausschreien. Und darum opferte auch Jesus dieses Herausschreien, für was er jetzt sein Leben gibt. Gebet, Flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Vater, vergib ihnen. Unrein, unrein, unrein. Er, der Hohepriester, nahm die Position von uns ein und erklärte, wie schlecht es uns geht. Und er versöhnte uns mit dem Vater durch sein Opfer. Er rief gleichsam, so wie durch den Geist, durch Stephanus es gewirkt war, Herr, unrein, unrein, behalte ihnen aber die Sünde nicht. Behalte ihnen die Sünde nicht. Die Frucht dieses Opfers, Ausrufen, Bekenntnis der Schuld, des Drucks zum Tode, der auf den Menschen lag, die Frucht von diesem Opfer war unsere Erlösung von dem Feind, dem Widersacher Gottes, von dem Tod. Und ein letztes, der Hohepriester musste und war in allen Dingen gehorsam. Er war dem absoluten Gehorsam Gott gegenüber verpflichtet, auch dann, wenn das Volk eine andere Meinung hatte, musste er trotzdem vor dem Volk, vor Gott stehen. Woran sehen wir das, dass Gott das einforderte? An Mose und Aaron. Mose wurde zum Führer des Volkes gewählt von Gott, dass er es aus Ägypten der Knechtschaft führte. Aaron, berufen und gewählt, dass er ständig vor Gott steht, aber nicht nur in Vertretung des Volkes, sondern auch den Willen Gottes dem Volk mitteilt. Das Volk murrte ständig. Wiederholt murrten sie, kein Wasser oder nicht genügend zu haben. Traten gegen Mose und Aaron auf, aber in Wahrheit auch gegen Gott. 4. Mose 20, Vers 7 bis 12, was geschah dann? Mose wurde wütend, ärgerlich. Er wurde ärgerlich darüber, dass Gott nicht kontinuierlich dem Volke Wasser gab, damit sie nicht immer einen Grund zum Murren hatte. Das heißt, er ärgerte sich nicht nur über das Volk, sondern es war ein geheimer Groll. Warum, Gott, lässt du das zu gegen ihn? Aber in Wahrheit waren sie zum absoluten Gehorsam vor Gott verpflichtet. Und was tat dann Mose in der Aufforderung Gottes, mit dem Felsen zu reden, dass Wasser rauskam? Er schlug den Felsen. Er sollte reden mit ihm. Schlug! Und daraus kam hervor, er war nicht ganz einverstanden mit dem, was Gott tat. Was war die Folge? Aaron und Mose kamen nicht ins Land der Verheißung. Mose durfte es von Ferne sehen. Warum? Weil ein hoher Priester zum absoluten Gehorsam gegen Gott verpflichtet ist. Auch dann, wenn das Volk eine andere Meinung hat. Auch dann. Darin zeichnet sich ein hoher Priester aus. Und Mose und Aaron wichen von diesem ab. Darum konnten sie nicht mehr weitergehen in das gelobte Land. Und auch diese Prüfung musste Jesus Christus haben. Absoluter Gehorsam. Von ihm heißt es, dass er gehorsam war bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Diese Betonung wird gegeben, weil es hier sich um einen Gehorsam handelte, der nur mit Schande äußerlich bedeckt war, mit Schande. dem man gerne noch aus dem Weg gegangen wird, der letzten Konsequenz. Denn solche Schande auf sich nehmen, wer wollte das schon gerne? Und dennoch blieb der hohe Priester gehorsam. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Und er rief aus, jetzt ist es vollbracht. Der war hohe Priester. Und ich kann mir vorstellen bei dem Hebräerbrief, dass jetzt die Hebräer darüber auch nachgedacht haben. Ja, dann muss er wirklich der wahre Priester sein. Er war nicht nur opferbereit, wie die anderen hohen Priester des alten Bundes, sondern brachte die Opfer vollkommen dar. Und deswegen ist er ein unauswechselbarer hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich lese uns nochmal den Hebräertext ab Vers 5. So auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wie auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, König der Gerechtigkeit und des Friedens. Darum verstehen wir, dass die Aufforderung lautet, wer Jesus hat, der hat das Leben. Soweit zu der Betrachtung des Hohen Priesters in Bezug auf den Hohen Priester des Alten Bundes.